Wir haben das gerade in Nordrhein-Westfalen erlebt bei den Haushaltsdebatten. Da hat man querbeet alle Angebote der sozialen Dienstleister gekürzt. Die einzigen beiden Ausnahmen waren die Wohnungslosenhilfe und die Tafelarbeit. Ich finde, an diesem Beispiel wird deutlich, wohin eine solche Forderung, sich auf die wirklich Bedürftigen zu konzentrieren, führt. Man muss erst abgestürzt sein, man muss erst in der Gosse liegen, bis der Sozialstaat einem hilft. Und das ist nicht unser Verständnis eines dem christlichen Menschenbild empfundenen Sozialstaats.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Menschen in Not verlässlich zur Seite stehen. Die Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Defa über die Herausforderungen in der Sozialpolitik für die künftige Bundesregierung. Hier ist mit Herz und Haltung auch im Jahr 2025 euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz mit jeder Menge Input zu den großen Debatten unserer Zeit aus Religion und Kirche, Glauben und Gesellschaft, Kultur und Politik. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Das vorzeitige Ende der Ampelregierung erfordert es, neu über die politische Agenda des Jahres 2025 nachzudenken. Vor welchen Herausforderungen steht nun zum Beispiel die Sozialpolitik in Deutschland? Was sollte aus christlicher Sicht den Wahlkampf vor der Bundestagswahl im Februar prägen? Dazu hört ihr heute bei uns die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, Eva-Maria Welskop-Defa. Im Dezemberheft der Herder-Korrespondenz hatte sie bereits entsprechende Forderungen formuliert. Und für den Podcast hat Stefan Ort, der Chefredakteur der Herder-Korrespondenz, mit ihr noch einmal darüber gesprochen. Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Defa. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Frau Welskop-Defa, Deutschland ist in einer Wirtschaftskrise, die Staatseinnahmen sind unter Druck. Ein zentrales Thema im jetzt unmittelbar beginnenden Wahlkampf. Warum darf man aus Ihrer Sicht als Präsidentin des Wohlfahrtsverbands der Katholischen Kirche nicht an der Sozialpolitik sparen?
Sie haben es gesagt, Herr Ort. Deutschland ist in einer Wirtschaftskrise und vielleicht kann man es noch allgemeiner sagen, wir machen in den letzten 10, 15 Jahren die Erfahrung, dass eine Krise der nächsten folgt. Wir haben alle noch in Erinnerung die Herausforderung durch die Geflüchteten. Wir spüren, dass die Klimakatastrophe eine omnipräsente Krise ist und wir haben natürlich auch Corona noch sehr dicht in Erinnerung. Und in einer solchen Zeit, in einer solchen Welt, sich überlagernde Krisen, brauchen die Menschen die Sicherheit eines sozialen Netzes. Und das ist im Grunde genommen die einfachste Antwort auf Ihre Fragen, um den Menschen den nötigen Zukunftsmut zu lassen, um ihre Fähigkeit zu stärken, mit den verschiedenen Krisen umzugehen, brauchen wir unseren Sozialstaat. Und da ist es das Allerdümmste, genau im Bereich des Sozialen tiefe Einschnitte vorzunehmen. Da müssen wir im Gegenteil schauen, dass das soziale Netz auf die neuen Herausforderungen hin ausgerichtet wird. Und wenn ich von neuen Herausforderungen spreche, dann meine ich natürlich auch die Demografie. Wir stehen unmittelbar vor dem, was ich jetzt immer demografischer Buckel nenne. Es werden in den nächsten Jahren die Babyboomer in Rente gehen. Es werden die Babyboomer in das Alter kommen, in dem die Pflegebedürftigkeit signifikant ansteigt. Und das ist die neue Herausforderung, die nächste Herausforderung, die unser soziales Netz zu bewältigen haben wird. Und da müssen wir uns heute drauf einstellen, damit nicht morgen und übermorgen plötzlich Menschen in großer Zahl nicht wissen, wie sie ihre Pflege organisieren sollen, nicht wissen, wie sie mit ihren Renten über die Runden kommen.
Jetzt gibt's die sagen, naja gut, wenn das Geld knapper ist oder jedenfalls keine großen Wachstumsaussichten da sind, dann solle man sich doch auch sozialpolitisch auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren. Und Sie haben in der Herder-Korrespondenz kritisiert, dass es diese Überzeugung gibt. Warum?
Ja, das ist tatsächlich der Teil der augenblicklichen Debatte, der mich am stärksten aufregt, weil ich spüre, dass wir als Caritas unter Umständen sogar zu Zeugen einer solchen Forderung gemacht werden könnten. Denn tatsächlich haben wir natürlich immer als Caritas gefordert, dass die besonders Bedürftigen nicht vergessen werden dürfen. Aber das darf uns nicht umgedreht werden. Und jetzt darf man nicht fordern, dass sich Sozialpolitik ausschließlich auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren solle. Denn was heißt das? Wir haben das gerade in Nordrhein-Westfalen erlebt bei den Haushaltsdebatten. Da hat man querbeet alle Angebote der sozialen Dienstleister gekürzt, hier mal um 20, da um 30, da um 50%. Die einzigen beiden Ausnahmen, die gemacht wurden, waren die Wohnungslosenhilfe und die Tafelarbeit. Und ich finde, an diesem Beispiel wird deutlich, wohin eine solche Forderung, sich auf die wirklich Bedürftigen zu konzentrieren, führt. Man muss erst abgestürzt sein, man muss erst in der Gosse liegen, bis der Sozialstaat einem hilft. Und das ist nicht unser Verständnis eines dem christlichen Menschenbild empfundenen Sozialstaats. Wir sagen, entscheidend ist, dass in Lebenskrisen frühzeitig Hilfe organisiert wird, damit die Abwärtsspirale abgebremst wird, damit Menschen so früh wieder neue Perspektiven erhalten, dass eben gerade nicht die wirkliche Bedürftigkeit eintritt. Und das war nach meinem Verständnis eigentlich Common Sense der Sozialpolitiker seit dem Zweiten Weltkrieg. Diesem Verständnis verdankte sich die Rentenreform von 1957, genau wie der Ausbau der Migrationsberatung in den 90er Jahren. Und von diesem christlichen Verständnis eines Sozialstaats, der vorsorgend agiert, dürfen wir uns nicht verabschieden.
Gibt es denn da Angebote von Ihnen, wo man das besonders schön zeigen kann, dass man einen Hebel hat, um, ja, man könnte ja fast sagen, so bestimmte Kipppunkte abzuwenden? Also dass an bestimmten Stellen eben Menschen dann in die wirkliche Bedürftigkeit rutschen und wo sie besonders effektiv sind, wo dann auch Geld besonders gut eingesetzt ist?
Also in der Frage ist natürlich eine Versuchung enthalten, schlicht zu sagen, alle unsere Angebote sind wichtig, weil sie wissen, wie schnell man als Präsidentin dann auch intern in die Kritik gerät, wenn man nur eines hervorhebt. Aber ich will es mal versuchen. Ich denke, an der Schuldnerberatung zum Beispiel kann man sehr, sehr deutlich machen, wie wichtig es ist, dass so früh wie möglich geholfen wird und dass dann, wenn Menschen selber realisieren, hoppla, der Schuldenberg wird ja immer größer, ich komme überhaupt nicht mehr klar mit den Rückzahlungen. Wenn sie in einem solchen Moment eine offene Tür finden, eine Beratungsstelle, die sagt, okay, dann zeig mir mal dein Ausgabeverhalten, da erkenne ich doch mit dir zusammen, wo typischerweise immer wieder die viel zu großen Batzen auf deinem Konto landen, dann kann man eben miteinander nach einer Lösung suchen, wie man diese strukturellen Probleme überwinden kann und das eben bevor die Privatinsolvenz anzumelden ist, bevor die Miete nicht mehr gezahlt werden kann, bevor der Vermieter dann kündigt und so weiter. Also all diese schrecklichen Entwicklungen, die dann auch zu sozialer Isolation führen können, die Familien ja zerstören können. Aber das, was ich jetzt zur Schuldnerberatung sage, gilt natürlich ähnlich für die Suchtberatung und verschiedene andere Angebote der Caritas.
Sie haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich auch in der Sozialpolitik und mit Sicherheit auch bei den Angeboten, die Sie machen, immer auch Optimierungsmöglichkeiten gibt oder Optimierungsbedarf. Was sind da aus Ihrer Sicht die Dinge, die eine nächste Bundesregierung sozialpolitisch angehen sollte, um effizienter zu sein in den Hilfen?
Also ich glaube, die nächste Bundesregierung wird unabweisbar erstens sich auf diese demografischen Herausforderungen konzentrieren müssen. Also das, was in dieser Legislaturperiode nicht in Angriff genommen wurde oder nicht zu Ende geführt wurde, all das viele in der Pflegepolitik, das wird ganz oben aufliegen. Und auch die Rentenversicherung braucht einen Modernisierungsschub, insbesondere die Einbeziehung der Selbstständigen ist ein dringendes Erfordernis, um hier voranzukommen. Ich glaube, Sie meinen natürlich in Ihrer Frage auch noch einen zweiten Punkt, nicht nur welche Themen sind jetzt dringlich und wichtig, sondern was kann der Sozialstaat auch tun, um moderner zu werden und da sieht man ein bisschen an der gescheiterten Kindergrundsicherung, wie schwer das ist. Wir haben sicher die Notwendigkeit, einfacher zu werden. Ich sag mal so, wenn Menschen heute erleben, dass sie eine private Konsumentscheidung, sie wollen sich ein neues Sofa kaufen oder einen neuen Wohnzimmerschrank, dann gucken sie im Internet, was gibt es, und zwei Tage später ist das neue Sofa bei ihnen zu Hause. Beim Wohngeld, auf das sie einen Rechtsanspruch haben, dauert es oft Wochen und Monate, bis das Wohngeld tatsächlich auf ihrem Konto angekommen ist. Und dieses Missverhältnis zwischen dem, was die Bürger als Konsumenten auf digitalen Plattformen erleben, und das, was sie im Verhältnis zu ihrem Sozialstaat erleben, das wird auf die Dauer nicht gut gehen. Das führt zu wirklichen Frustrationen. Und wenn wir die Demokratie retten müssen, müssen wir an dieser Stelle die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats an den Anfang stellen. Dass das nicht banal ist, in Zeiten, wo man auch Beamte nicht schlicht am Bahnhof abholen kann, sondern wo wir einen Personalmangel auch im öffentlichen Dienst haben, ist klar. Aber es ist mir wirklich wichtig, eine leistungsfähige Sozialverwaltung auf der kommunalen Ebene genauso wie bei den Sozialversicherungen sicherzustellen.
Sie haben es jetzt, wenn ich so sagen darf, so ein bisschen beiläufig gesagt. Das ist ja auch das große Thema Digitalisierung, mit dem Sie sich ja seit Jahren auch schon beschäftigen. Was steht da ganz konkret an, dass das einfach mal plastisch wird, was das für Herausforderungen bedeutet und wo dann auch die Chancen liegen für bessere, schnellere Hilfen?
Ja, das Problem bei der Digitalisierung ist, dass man es nicht so leicht ganz konkret machen kann. Aber ich glaube, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, hat schon ein bisschen spürbar werden lassen. Die Menschen in allen Altersgruppen und in allen Einkommensgruppen sind heute daran gewöhnt, ihr Leben mit ihrem Handy zu bewältigen. Das ist natürlich bei den 18-Jährigen noch ausgeprägter als bei den 65-Jährigen, aber im Grunde genommen ist das die Normalität. Und insofern ist es wichtig, dass auch für die sozialen Dienste eine digitale Erreichbarkeit zur Norm wird. Das betrifft unsere Beratungsangebote genauso wie unsere Einrichtungen. Wenn man einen Altenhilfeplatz sucht, dann möchte man sich über die Altenhilfeeinrichtungen im Umkreis der eigenen Wohnung digital informieren können, und man möchte idealerweise auch einen Platz digital mindestens reservieren können. Und das setzt aber unter den Bedingungen der Regulatorik der Sozialgesetzbücher einiges voraus. Man muss sich da gut abstimmen mit den Krankenkassen, mit den Pflegekassen, wenn man da ein wirklich attraktives Angebot machen möchte. Und das setzt am Ende kontinuierliche Investitionen voraus, weil es reicht nicht, einmal eine App aufzusetzen, die heißt Pflege leicht gemacht, sondern die muss gepflegt werden. Und da habe ich oft die Sorge, dass wir diese Zusatzkosten in unseren Verhandlungen mit unseren Geldgebern nicht durchsetzen können. Dann sind die Angebote dann häufig, kaum dass sie geschaffen wurden, veraltet. Wir merken das bei unserer Online-Beratung, wo wir wirklich als Verband viel Geld investiert haben. Da ist dann die Datenschutzerfordernis immer wieder neu mit Zusatzprogrammierungen verknüpft und. Und deswegen wünsche ich mir, dass unsere öffentlichen Geldgeber uns als freie Wohlfahrtspflege beim Thema Digitalisierung genauso behandeln, wie sie die mittelständischen Unternehmen behandeln. Also da eine dauerhafte Aufmerksamkeit der Weiterentwicklung der Angebote schenken. Vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel, weil Sie da um Konkretion gebeten haben. Wir sind ja als Caritasverband Träger der U25 Peer-Beratung, ein Angebot, wo junge ehrenamtlich engagierte Menschen, suizidgefährdete Altersgenossinnen über so eine digitale Beratung begleiten. Und da können Sie sich leicht vorstellen, wie wichtig das ist, dass das wirklich datensicher ist, dass da vertrauenswürdige Software genutzt wird. Und deswegen muss man in einem solchen Angebot immer wieder neu investieren, die neuen Entwicklungen auch der Kommunikationswege der jungen Menschen gut nachverfolgen. Und wenn man dann ein solches Angebot zum Beispiel auch, also wenn man da überlegt, ob man da WhatsApp nutzen kann oder nicht, dann muss man viele Fachleute nochmal zusammenholen, um das abzuwägen. Und ich glaube, aus diesen kleinen Erzählungen wird schon deutlich, dass wir hier wirklich ganz neu gefordert sind, ähnlich wie vor 100 Jahren, als plötzlich das Auto die Pferde abgelöst hat und wir plötzlich keine Kutscher mehr brauchten in der Caritas, dafür aber Menschen, die Auto fahren konnten.
Der Caritas-Verband ist ja auch sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe. Seit 2015 war das eines der Megathemen in Deutschland, das jetzt durch den ja doch letztlich überraschenden Fall von Assad in Syrien nochmal eine ganz neue Situation für uns bedeutet, die eben auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen könnte. Was ist da Ihre Position oder was sind da auch Ihre Erwartungen an die Wahlkämpfer und was hat sich für Sie durch die neue Situation verändert?
Also ich persönlich muss sagen, dass mit dem Fall des Assad-Regimes und den Bildern, die jetzt in den letzten Tagen allabendlich in unsere Wohnzimmer hineinflattern, für mich nochmal die Dramatik der Verfolgung in Syrien erst richtig erschlossen hat. Es ist ja unglaublich zu sehen, wie menschenverachtend da die Gefängnisse ausgestaltet waren, wie Menschen, die sich nur geweigert haben, ein Bild von Assad in ihrem eigenen Wohnzimmer aufzuhängen, von Nachbarn verleumdet wurden und dann tatsächlich vom Tod bedroht waren in diesen brutalen Gefängnissen. Und insofern ist meine erste Reaktion auf die veränderte Situation: Die Bilder zeigen uns nochmal, wie wichtig es war, dass wir unsere Türen geöffnet haben für die Menschen, die gekommen sind. Sie sind nicht gekommen, weil bei uns das Bürgergeld eine bestimmte Höhe hatte, sondern sie sind gekommen, weil sie wirklich lebensbedrohlich von einem Unrechtsregime verfolgt waren. Und ich hoffe, dass das auch andere Menschen erkennen, die abends die Bilder sich anschauen. Leider Gottes haben wir aber natürlich schon ganz schnell auch eine umgekehrte Debatte, wo der Eindruck erweckt wird, nun müsse es das Allerwichtigste sein, die Menschen, die wir 2015 aufgenommen haben, jetzt sofort wieder in ihre Heimat quasi zwangs zu versenden. Und diese Diskussion verstehe ich überhaupt gar nicht. Wir alle spüren doch, dass die Situation in Syrien absolut unsicher ist, dass niemand weiß, wie schnell sich da ein geordnetes Staatswesen etablieren kann und warum man allen Ernstes fordern kann, Menschen, die hier gut etabliert sind, die hier einen wichtigen Beruf ausüben, wo die Kinder hier in die Schule gehen, warum man sie mit 1.000 Euro in eine solch schreckliche Situation locken sollte, da fehlt mir wirklich die Fantasie, was man sich davon erhofft.
Wir haben jetzt über einige Felder gesprochen, auf denen Sie als Wohlfahrtsverband sehr aktiv sind. Wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass es in Deutschland eine zurückgehende Kirchenbindung gibt. Schwächt die sozusagen die Grundlage für Ihr gesellschaftliches, Ihr politisches Engagement als Caritasverband?
Ja, wir haben ja erst vor einem Jahr die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Also die wurde da ja veröffentlicht und sie hat aus unserer Sicht ein spannendes Paradoxon offengelegt. Auf der einen Seite haben wir tatsächlich das, was Sie beschreiben, eine abnehmende Kirchenbindung, immer mehr Menschen, die aus der Kirche austreten. Und zugleich wird sichtbar, wie sehr eine überwiegende Zahl der Menschen in unserem Land darauf vertraut, dass Kirche und insbesondere Caritas Menschen in Notlagen verlässlich zur Seite steht, gerade in wirklich existenziellen Lebenskrisen hofft die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, dass Kirche und Caritas mit Beratung, mit Seelsorge, mit einer konkreten Hilfe, die aus einem christlichen Menschenbild gespeist ist, zur Seite stehen. Und dieses Paradoxon treibt uns natürlich in der Caritas ganz außerordentlich um. Sie gibt uns aber die Sicherheit, dass unsere Angebote morgen und übermorgen auch noch gewünscht sind. Und wir denken, sie werden auch dringend gebraucht in einer Zeit, in der Orientierung für viele Menschen so schwer zu finden ist und wo dann eben auch große Dankbarkeit herrscht, wenn sich konkrete materielle Hilfe mit etwas verbindet, was vielleicht nochmal auf eine andere Dimension verweist, aus der man Mut und Kraft schöpfen kann.
Frau Beskop-Teffer, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Orth.
Das war die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva-Maria Welskop-Deffer, im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Orth. Ja, den Artikel von Frau Welskop-Deffer in der aktuellen Herder-Korrespondenz, den haben wir für euch in den Shownotes verlinkt. Und dort lest ihr auch, wie ihr an das ganze Dezemberheft und an alle anderen Ausgaben der Herder-Korrespondenz rankommt. Und in der Reihe Herder-Korrespondenz Spezial ist zudem auch ein Themenheft zum karitativen Engagement der Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden erschienen. Es zeigt den Titel Delegierte Nächstenliebe, die Kirche und ihre Caritas. Auch hierzu alle Infos in den Shownotes. Und auch in diesem Jahr freuen wir uns natürlich über euren Support. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter an alle, die sich für unsere Themen interessieren könnten. Und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft und das freut uns sehr. Tja, wenn ihr uns dann noch abonniert, dann verpasst ihr nichts von dem, was wir 2025 so alles für euch vorbereiten und veröffentlichen wollen. Und natürlich ist und bleibt dieses Angebot hier kostenlos. Vielen Dank für eure Treue und eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orth, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.